Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Der aktuelle Krieg Russlands gegen die Ukraine, der hat endgültig beiseite gewischt, was es auch gegeben hat nach dem Ende des Kalten Krieges, nach dem Ende des Eisernen Vorhangs, was es mal gegeben hat, nämlich Zusammenarbeit, Austausch, Annäherung und Partnerschaft zwischen NATO und Russland, ein Aufeinanderzugehen. Aber ja, das jetzt beiseite gewischt. Eine Entwicklung, die natürlich nicht von jetzt auf gleich passiert ist, sondern die schon ein paar Jahre sich verschärft, wenn man so will. Jetzt will die NATO sich verändern, will sich neu ausrichten aus Diplomatie und Aufeinanderzugehen wird also wieder Feindschaft. Russland wird klar als Gegner genannt und auch ja, Aufrüstung bzw. Umstrukturierung ist ein Teil der Pläne. Es ist Thema beim Treffen der NATO und Thema für uns jetzt mit Ulrike Franke. Sie ist Politikwissenschaftlerin, Verteidigung und Sicherheitspolitik sind ihre Themen. Hallo, guten Tag, Frau Franke.
Einen schönen guten Tag.
Vom Partner, wenn man so will, zu einem erklärten Gegner. So ändert die NATO ihr Verhältnis zu Russland. Ein richtiges und wichtiges Detail in Ihren Augen?
Ja, natürlich. Also es ist ja auch wirklich nicht die NATO, die jetzt irgendwie von sich aus ihre Position ändert, sondern was wir in Madrid bei den NATO-Treffen jetzt einfach sehen, ist eine direkte Reaktion auf den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine. Ich will fast sagen, die NATO hatte ja gar keine andere Wahl, als natürlich jetzt klarzumachen, dass sie diesen Angriffskrieg verurteilt. Das Kommuniqué aus Madrid ist da auch wirklich sehr klar, sehr starke Worte werden da gefunden gegenüber Russland und eben für die Unterstützung der Ukraine. Das war so zu erwarten und ist meines Erachtens die einzige richtige Reaktion.
Jetzt habe ich damit angefangen, weil das ja im Prinzip sozusagen, wenn man so will, die Grundlage ist für das, was dann folgt, nämlich die Frage, okay, wie sorgen wir jetzt dafür, dass diese starken Worte, die Sie genannt haben, dass diese Klarheit, die man da entgegensetzen will, wie sorgen wir dafür, dass wir dem auch irgendwie Nachdruck verleihen? Also im Prinzip die militärische Stärke auch zeigen. Da könnte man jetzt fragen, tut die NATO da etwas Klares schon oder ist das erstmal nur dieses Stärke demonstrieren in Worten und das andere kommt jetzt Stück für Stück?
Es wird schon konkreter. Also natürlich ging es bei dem NATO-Gipfel wie auch bei dem G7-Gipfel davor und dem EU-Treffen darum, erstmal Stärke und vor allen Dingen Einigkeit, ganz wichtig, zu demonstrieren. Das hat man getan, auch jetzt mit der Aufnahme der zukünftigen von Schweden und Finnland. Insofern, das ist auf jeden Fall wichtig und wichtig. Aber man hat ja in Madrid auch das neue strategische Konzept der NATO verabschiedet. Und der Generalsekretär Jens Stoltenberg hat ja auch mehrere Ankündigungen gemacht. Da geht es um dann doch sehr konkrete Dinge, wie zum Beispiel die Erhöhung der schnell einsetzbaren Kräfte der NATO von derzeit 40.000 auf 300.000. Also wir haben da eine Verachtfachung. Das wird natürlich alles noch ausgearbeitet, genauso wie zunehmende Zusammenarbeit. Das ist jetzt noch nicht alles irgendwie morgen in trockenen Tüchern, aber es wird doch schon durchaus konkreter. Es sind nicht nur Worte, es ist nicht nur Rhetorik.
Und dieser Nachdruck, um mal bei dieser Eingreiftruppe zu bleiben, die eben so stark ausgeweitet werden soll, ist das ein wichtiger Punkt oder würde es nicht mal anders formuliert auch ausreichen zu sagen, Schweden und Finnland, starke Partner, militärisch starke Länder, die man ja jetzt aufnehmen will, das reicht eigentlich aus, denn je mehr Länder NATO-Länder sind, desto geringer die Gefahr, dass Russland eben ein Nicht-NATO-Land überfällt.
Das ist natürlich die Hoffnung, die Idee, aber damit diese Logik überhaupt möglich wird, das ist eine Abschreckungslogik, von der Sie sprechen. Dass man sagt, NATO-Länder werden nicht angegriffen, weil eben die NATO dahinter steht und abschreckt. Ja, aber wie schreckt man ab? Indem man eben Stärke zeigt und auch Stärke hat. Und die NATO stoppt jetzt ihre Abschreckungsfähigkeiten auf. Man sagt, es reicht nicht mehr, irgendwie nur zu sagen, wir haben diese 30 Mitglieder und die haben Militärfähigkeiten, sondern man sagt, man braucht schneller einsetzbare Truppen, man muss schneller reagieren können. Und ich würde tatsächlich sagen, die NATO geht jetzt schon in Richtung Verteidigung. Also sie stellt sich so auf, dass sie auf einen möglichen Angriff Russlands, zum Beispiel im Baltikum, direkter reagieren kann. Da stehen dann nicht nur sogenannte Stolperdraht-Truppen, also vielleicht 1.000 Truppen wie bisher, sondern dann eben 3.000 oder 5.000 und noch viel mehr werden in der Hinterhand gehalten. Eben, weil man sagt, das trägt zur Abschreckung bei. Also damit die Logik, die Sie angesprochen haben, funktioniert, braucht man eben auch Fähigkeiten. Und genau in diese Richtung entwickelt sich die NATO gerade.
Und ist das alles eigentlich etwas, was man erledigen kann, erledigen will mit Umschichten, wenn man so will? Also aus den 40.000 werden 300.000, die man eben sozusagen aus anderen Kontingenten zusammenzieht, Waffen, die man verlagert. Auch die Amerikaner haben ja gesagt, sie wollen eben mehr auf den europäischen Kontinent bringen. Ist das alles sozusagen ein Umstrukturieren oder kommt da auch neues Material und Rekrutieren neuer Truppen dazu?
Es ist ein bisschen beides. Also natürlich geht es vor allen Dingen auch darum zu sagen, die NATO-Staaten halten mehr Fähigkeiten für die NATO direkt in Bereitschaft und eben schneller einsetzbar. Da geht es dann erstmal nur darum, dass man sie eben vorhält, dass das Equipment vorhält etc. Das ist je nach Land, muss dann da mehr angeschafft werden oder auch einfach nur umstrukturiert. Aber wir sehen natürlich gleichzeitig jetzt im Zuge dieses Russlandkriegs, ehrlich gesagt aber auch schon seit 2014, der Annexion der Krim durch Russland, sehen wir natürlich auch ein Steigen der Verteidigungsetats in den meisten europäischen NATO-Ländern. Da wird auch auf- bzw. ausgerüstet. Auch in Deutschland haben wir ja die 100 Milliarden. Also es ist beides. Es wird tatsächlich mehr Equipment gekauft, vorgehalten. Plus wir haben die zwei neuen NATO-Mitglieder, die ja auch was können. Und es wird umgeschichtet, umorganisiert.
Ja, und was ist da Ihre Einschätzung? Braucht es das auch, also das mehr, wenn man bedenkt, dass die NATO an sich einfach schon weitaus größere Kapazitäten hat als Russland?
Ja, meines Erachtens braucht es dieses mehr. Also zum einen gibt es eben Länder wie halt eben auch vor allen Dingen Deutschland, die seit den 90ern und der Friedensdividende der berühmten auch einfach zu wenig in ihre militärischen Fähigkeiten investiert haben und da die Streitkräfte auch einfach ausgehöhlt sind. Da muss mehr investiert werden. Neue Technologien kosten Geld, all sowas. Und wie gesagt, es geht darum, Stärke nicht nur zu suggerieren, sondern sie wirklich, wirklich zu haben. Und man kann eben so einfach auch nicht einfach rechnen, das hat Russland, das haben alle NATO-Länder zusammen. Diese NATO-Kräfte müssen eben auch einsetzbar sein, sonst ist das eine Milchmädchenrechnung zu sagen, wir haben da so und so viele 100.000 Soldaten, wenn sie nicht schnell einsetzbar sind im Falle eines Angriffes.
Wenn Sie die deutsche Rolle schon ansprechen, wie sieht es da mit dem Anteil aus? Also da heißt es eben auch immer, ja, wir wollen da mehr Verantwortung übernehmen. Jetzt ist halt aber auch die Bundeswehr schon so eine nicht unbedingt günstige und auch im europäischen Vergleich personell durchaus eine große Armee. Trotzdem wird sie bezeichnet als nicht so richtig einsatzfähige Truppe. Da sieht man ja, noch mehr reinstecken muss nicht unbedingt mehr bringen.
Das ist sicherlich richtig. Das ist auch so ein bisschen die Problematik mit den 100 Milliarden, mit dem Sondervermögen oder auch der Bundeskanzler hat es gerade gesagt, in Zukunft sollen 70 bis 80 Milliarden jährlich für die Verteidigung ausgegeben werden. Das ist wichtig und richtig, weil es, wie gesagt, eine Unterfinanzierung gab. Wir brauchen allein schon 20 Milliarden, um ausreichend Munition für die Bundeswehr zu kaufen. Aber natürlich ist es nur mit Geld auch nicht getan. Wir müssen uns in Deutschland auch angucken, wie die Beschaffung funktioniert. Es muss modernisiert werden, es muss umstrukturiert werden. Das ist alles nicht so einfach. Also es geht da nicht nur um Geld, aber wenn man eben lange nicht investiert hat, braucht es eben auch Geld. Und ne, ich hatte gerade gesagt, 20 Milliarden allein für Munition. Wir hatten in Deutschland lange die Situation, dass wir keine Vollausstattung hatten. Also wir haben nie gesagt, jeder Soldat braucht ein Gewehr, um es mal platt zu sagen, sondern eben nur 80%. Und sowas, davon müssen wir jetzt eben weg in einer Welt, die unsicherer geworden ist. Und das macht schon Sinn. Und dafür braucht es dann in der Tat auch einfach mehr Geld.
Die Einschätzung von Ulrike Frank. Sie ist Politikwissenschaftlerin vom European Council on Foreign Relations. Wir haben hier im Deutschlandfunk Kultur über die NATO-Neuausrichtung und Folgen davon mit ihr gesprochen. Frau Franke, herzlichen Dank.
Sehr gerne.